Herzlich willkommen zum Matching Talents Podcast. Heute vertiefen wir uns in die Kunst, denn sie ist längst nicht mehr nur Ausdruck von Kreativität, sondern ein Statussymbol, ein Kulturgut und vor allem ein zunehmend gefragtes Anlageobjekt. Während klassische Anlageformen unter Druck geraten, entdecken immer mehr Menschen den Kunstmarkt als alternatives Investmentfeld. Und worauf man hierbei besonders achten sollte, das erzählt uns Dr. Katrin Holzmann, unsere Contemporary Art Consultant, in dieser Episode. Viel Spaß dabei. Dr. Katrin Holzmann, Kunstberaterin, Dozentin und Koordinatorin von Spadas Junge Nacht. Herzlich willkommen beim Matching Talents Podcast, liebe Katrin.
Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Marie. Ich freue mich sehr.
Also ich bin zwar kein Experte, Katrin, aber dennoch Kunstenthusiast. Und wenn ich mir so dein CV einmal durchschaue, kann ich bestätigen, du hast schon bei eines der führenden Aktionshäusern weltweit mit Sitz in London, Sotheby's, gearbeitet, wovon einige vielleicht sogar noch träumen können. Du bist Beraterin aber für Kunstankäufe für Unternehmen und Privatpersonen. Wir zwei haben uns allerdings bei deiner großen jährlichen Veranstaltung im Kunstpalast in Düsseldorf kennengelernt, und zwar Spadas Junge Nacht. Und diese versteht sich ja als Projekt der Jungtalente der Heinrich-Heine-Universität, bei dem Sie quasi die vollständige Regie übernehmen.
Genau.
Ich hoffe, das ist richtig wiedergegeben. Und vielleicht, weil wir zwei jetzt dort waren, vielleicht um für die Hörerschaft einen Teaser zu geben. Wir hatten Kunstgespräche, wir hatten Performances, wir hatten Fashion-It-Pieces, irgendwie Selbstbeteiligung in der Kunstkreation, DJ-Setup, Drinks, Stimmung und vieles mehr. Und neben deiner alltäglichen Arbeit quasi, wo die Unternehmer deine Kunden sind, Katrin, welche Zielgruppe sprecht ihr ganz konkret mit dieser Veranstaltung an?
Ja, mit dieser jungen Veranstaltung, also Spadas Junge Nacht, sprechen wir vor allen Dingen ein Publikum an, was noch studiert, also viele Studenten aus allen Bereichen, die dann mal ins Museum gerne kommen wollen, und locken die durch dieses Format ins Museum rein. Also wir sagen ein junges Publikum, aber wer ist schon jung? Also es geht, waren Besucher bis 50, 60 Jahre waren die auch, und sogar der älteste Besucher war ein Opa von einer Studentin, der dann auch gekommen ist. Also es war ziemlich fancy. Eigentlich sind alle von 18 bis ohne Ende herzlich willkommen, zu dieser Veranstaltung zu kommen.
Jetzt nimm uns mal mit in diesen Prozess der Projektentwicklung. Angefangen von deinem persönlichen Pitch. Du stehst dann an der Tafel an der Universität. Du musst die Studenten quasi in deinen Bann ziehen, dass sie sich für deinen Kurs einschreiben oder für das Modul einschreiben. Jetzt hast du die Teilnehmer fix. Wie geht es weiter in der Projektentwicklung?
Ja, also das Treffen, das erste Treffen findet tatsächlich dann im Kunstpalast statt. Das waren diesmal so um die 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Bereich Kunstgeschichte oder Kunst- und Kulturmanagement oder sogar anderen Studienfächern. Und dann haben wir mit Mitarbeiterinnen aus dem Bereich kulturelle Bildung, das waren zwei verschiedene Mitarbeiterinnen, Kolleginnen sozusagen von mir, haben wir drei Teams gebildet. Es ist einmal das Team Kunstvermittlung, dann das Team Organisation und Programmplanung und das Team Marketing. Und dann konnten die Studierenden sich überlegen, für dieses Semester in dieser Übung, in welchem Team sie mitwirken wollten. Und dann war das einfach ein Freitag, den wir da uns zusammengesetzt haben und die Teams gebildet haben.
Okay, ich glaube, ich kann zu jedem Bereich was zuordnen. Wenn du über Vermittlung sprichst, geht es da um Vermittlung von potenziellen Besuchern an dem Tag oder geht es dann mehr um Sponsoren, Partnern etc.?
Also das Team Kunstvermittlung, das ist auch total spannend. Das ist quasi, das sind die Studentinnen und Studenten, die in der Jungen Nacht vor den Kunstwerken stehen und dann mit ihrem kunsthistorischen Wissen und mit ihrer Art, wie sie jetzt das gelernt haben. Sie hatten dann Sprechtraining vor den Kunstwerken mit der Kollegin von mir, Birgit Hübner, haben die dann geübt, kunsthistorische Vorträge zu halten. Das sind die Jungs und Mädels, die du gesehen hast bei der Jungen Nacht, die da in den Räumen quasi einen Vortrag gehalten haben.
Ah ja, spannend. Okay. Ja. Okay, ja.
Das Kunstwerk in einen kunsthistorischen Zusammenhang bringen und haben dir als Laie erzählt, was der Künstler sich bei dem Werk gedacht hat und was das hier für die kunsthistorische Sammlung im Kunstpalast für eine Bedeutung hat. Also quasi der klassische Beruf einer Kunsthistorikerin ist dadurch ein bisschen gegeben worden.
Quasi wie so dein persönlicher Guide nur für ein spezielles Kunstwerk.
Wobei die Studentinnen und Studenten hatten verschiedene Räume zugeordnet, weil die Sammlung so groß ist, haben die dann gesagt, dass eine Studentin sich einen Raum aussuchen sollte und dann konnte sie zu mehreren Kunstwerken was sagen.
Ah, ja, okay, verstehe. Das erklärt sich auch jetzt diese Traubensammlung, ne, vor den Kunstwerken, die Menschentraube. Und für dich persönlich vielleicht, was hast du in deiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung gelernt in der Zusammenarbeit mit den jungen Studenten?
Gute Frage. Also, dass man einfach die Studenten so heranführen muss in diesem Prozess Learning by Doing. Also, die haben diese Übung, das ist für die schon eine besondere Art von Lehrveranstaltung, weil die, das ist so vom Gefühl oder von der Erfahrung wie so ein Praktikum, weil da müssen sie sofort von dem ersten Tag an sofort ihre Arbeit machen, damit diese Veranstaltung funktioniert. Und dann habe ich mein Team, das Team Marketing und Kommunikation, sofort herangeführt, so Leute, wir müssen das und das und das und das alles fertig machen, los geht's. Und dann musste ich diese Studenten so richtig pushen, mitzuwirken. Und das war so mein Learning, dass ich es schaffe, denen auch die Informationen klar und deutlich zu vermitteln, dass ich am Ende auch das Ergebnis habe. Das war ein Learning, weil einfach nur sich treffen und darüber zu sprechen, was könnten wir alles machen, das hat nicht so gut funktioniert. Und deswegen habe ich dann bei einer nächsten Veranstaltung zum Beispiel gesagt, hey, wir sehen uns mein Team im Homeoffice. Ich möchte in dieser Stunde, die wir ja als Seminar haben, Ergebnisse sehen. Und dann habe ich jedem aus meinem Team gesagt, du machst das, du machst die Aufgabe, oder haben wir abgesprochen. Und das war ein richtiges Erfolgserlebnis, weil wir dann am Ende genau die Aufgaben erfüllt haben, die wir benötigt haben, um die Kommunikation auf Instagram zum Beispiel dann für die Woche realisieren konnten. Also ich habe denen zum Beispiel gesagt, wir schreiben jetzt 5 Beiträge, die wir vorbereiten haben für Instagram, und dann hatte ich die an dem Freitag quasi in meinem Seminar fertiggestellt. Das war so ein Learning, dass man
das heißt, da eingehen muss. Das heißt, die Studenten wünschen sich eigentlich, wenn du so willst, einen Mentor oder Mentorin, die so den roten Faden gibt, aber sie freuen sich dann auch über diese Eigenverantwortung, das dann auch wirklich umzusetzen.
Ja, genau. Also das ist es eigentlich auch. Da war eine Studentin in meinem Team, die hat die Pressemitteilung geschrieben. Da habe ich dann zum Beispiel gesagt, so und so sah die im letzten Jahr aus, jetzt müssen wir die umformulieren. Ich hätte die gerne heute Mittag per E-Mail zurückbekommen. Und das war einfach super, dass wir dann unsere Seminarzeit für diese Umsetzung benutzt haben und nicht nur darüber gesprochen haben, wie kann die junge Nacht aussehen.
Ja, Katrin, ich komme aus dem Vertrieb, ne? Wenn du uns so kurze Deadlines gehst, dann sagen wir immer, nur unter Druck entstehen Diamanten.
Ja. So ist das dann auch, ja.
Und jetzt mal so ganz stumpf gesprochen, Katrin, diese Projekte sind natürlich auch sehr wichtig, um diese vielleicht in den CV oder in die Bewerbungsmappe zu integrieren. Oder sagst du, nee, da kommt es auf ganz andere Themen an?
Nein, überhaupt nicht. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von der Jungen Nacht, von der Übung, mit denen treffen wir uns nächste Woche und die erhalten tatsächlich vom Kunstpalast eine Teilnahmebestätigung und da steht drin, wie sie mitgearbeitet haben, was sie für Aufgaben übernommen haben und das sind am Ende die Fakten, die zählen, wenn man sich weiter bewirbt als Kunsthistorikerin oder Kulturmanagerin, gerade frisch von der Uni, dass man sagt, ich habe hier schon mal Erfahrungen im Museum gemacht und das war ja quasi wie ein Eventmanagement oder Kulturveranstaltung und das ist total spannend dann auch für einen nächsten Arbeitgeber.
Ja, lass dich direkt als Arbeitszeug. So. Ja. Und unabhängig von all deinen Projekten jetzt, Katrin, was sind so die Top 3 Trends in der Kunstszene, die du aktuell wahrnimmst? Also gibt es irgendwie was ganz Spezielles?
Also was ich auf jeden Fall gemerkt habe, ist, dass Social Media eine sehr große Rolle mittlerweile spielt, um auch dieses junge Publikum ans Museum zu locken. Und da ist tatsächlich das bewegte Bild interessanter als nur ein Foto. Mhm. Und deswegen haben wir in dem Museum auch so Reels gedreht, mit der Studierendenschaft, so zum Beispiel, wir sind wieder da, wir bereiten die nächste junge Nacht vor, und dann haben wir Videos gemacht von unserem Seminar. Und das hat, wir können ja dann bei Instagram sehen, wie viele Leute sich das ansehen, und tatsächlich das Bild und die Videos mit Personen drauf hat einen viel größeren Impact. Und deswegen ist es so wahnsinnig toll für Kulturinstitutionen, auch Persönlichkeiten vor die Kunstwerke zu stellen und zu sagen, und dann online quasi so einen kleinen Einblick in die Sammlung zu geben. Das sind so Learnings, die wir aus dem Seminar mitgenommen haben.
Also Pressearbeit, Marketing, über alle Kommunikationskanäle, die alle Generationen so entsprechend abholen quasi, ne?
Ja, und was ich halt gemerkt habe in dieser Übung, dass auch Museumsdirektoren oder von anderen Kulturinstitutionen, dass da das bewegte Bild auch ein super Teaser ist, um junges Publikum in die Kulturinstitution zu locken. Das heißt, dieses Medium total gut verwenden, um Werbung zu machen.
Ja. Ja, okay, verstanden. Das heißt, das ist das Thema so ein bisschen Kommunikation. Ich bin ja kein Kunsthistoriker, aber ich lese ja auch viel und schaue dann, okay, jetzt ist das Thema irgendwie NFTs oder sonstige Wertanlagen irgendwie digitalisiert. Sagst du, das sind so Themen, da sprechen wir nochmal in 2030, oder sagst du, oder wie bewertest du allgemein solche Entwicklungen? Oder was ist die Zukunft der Kunst?
Was meinst du jetzt konkret? Also Kunstwerke als Wertanlage? Wie man dazu steht, oder?
Ja, so digitale Wertanlagen auch ja, zum Beispiel.
Das ist so mein Thema, Marie, muss ich ehrlich sagen.
Okay. Aber das ist ja gut zu wissen, ne? Beschäftigen ja sich einige mit, vielleicht ist es aber noch ein kleines Pflänzchen und kommt dann irgendwie mit den Jahren, genau wie, ich weiß nicht, Virtual Reality oder Metaverse oder sonstiges.
Das ist auf jeden Fall ein großer Markt, aber ich persönlich habe da keine Expertise, deswegen kann ich dazu jetzt gar nichts sagen. Aber es gibt genug Leute, die sich damit beschäftigen und die auch NFT kaufen. Also da braucht man ja nur auf die Kunstmessen zu gehen, und ja, kriegt man das schon mit.
Ja, und ich sag mal so, man kriegt das ja immer gerne mit, dass man ungerne Werbung oder Promotion für Aktienkäufe oder volatile Wertanlagen macht. Aber aus deiner Perspektive und Expertise gesprochen, Katrin, worauf muss ich als Sammler bei Kunst als Wertanlage besonders achten?
Ja, das ist ein großes Thema. Also wenn ich jetzt in meiner Kunstberatung mit Persönlichkeiten spreche, dann geht es eigentlich darum, dass man als Käufer das Kunstwerk schön findet und dass man das liebgewonnen hat und dass man das gerne haben möchte. Mhm. Und wenn ein bestimmter Künstler ist mit einem bestimmten Wert, dann hat das durchaus die Relevanz, dass das im Marktpreis steigen wird. Nur mein Ansatz ist jetzt persönlich nicht, dass ich sage, okay, wir gehen jetzt los und kaufen nur Blue Chips Künstler, weil, um ehrlich zu sagen, meine Generation, dass man jetzt 100.000 Euro für ein Kunstwerk ausgibt, in meinem Umfeld, das ist nicht so häufig. Das kann wahrscheinlich noch kommen, aber das sind dann schon diejenigen, die bei Sotheby's und bei Christie's und bei Philips Kunstwerke kaufen oder den sehr großen Galerien, da würde man dann zuschlagen. Aber das sind dann schon, ist dann ein bestimmtes Klientel, was dann neben anderen Wertanlagen sagt, okay, jetzt nehme ich 100.000 Euro in die Hand und kaufe mir ein Kunstwerk.
Mhm.
Ja, ja, also bei mir ist es jetzt, der Radius ist eher niedriger angesetzt, und zwar bei Leuten, die sagen, hey Katrin, du hast da ein Background, kannst du mich unterstützen? Ich möchte hier ein Kunstwerk für mein Wohnzimmer haben. Ich möchte hier was Besonderes haben. Wie können wir da ansetzen? Und da ist es dann meine Strategie zu sagen, wir wohnen hier in Düsseldorf und hier sind ganz viele junge Künstlerinnen und Künstler, die gerade im Anfangsstadium noch sind. Und meine Idee ist es auch, Kunstwerke meiner Generation zu kaufen, um dann eine gleiche Sprache zu sprechen. Die Künstlerinnen und Künstler haben ja mit ihrer Kunst eine besondere Idee. Und wenn man dann in der gleichen Generation ist, dann kann man das vielleicht gut nachvollziehen. Also wenn ich jetzt ein Kunstwerk kaufe von einem 80- oder 90-Jährigen, ja dann okay, dann ist das eine Wertanlage und dann warte ich, dass das steigt und dann verkaufe ich das Kunstwerk wahrscheinlich wieder. Mhm. Aber ich finde es total spannend, jemanden ein Kunstwerk zu kaufen von jemandem, der in einer ähnlichen Lebenssituation ist wie ich. Und da ergibt sich dann mit dem Künstler noch Gespräch und man kann das so mitverfolgen und dann erlebt man das Kunstwerk nochmal so mit. Verstehst du, was ich meine?
Ja, man identifiziert sich quasi selbst damit, ne?
Ja, genau. Und dann ist das vielleicht ein Bezug zu Düsseldorf und man hat die Künstlerin kennengelernt und das ist nicht irgendein Superstar von irgendwoher, sondern das ist halt viel näher und man kann die Person in dem Atelier besuchen und eine Verbindung aufbauen mit dem Künstler selbst.
Mhm. Ja, ja, oder man hängt sich die Mona Lisa auf.
Also. Verfügbar.
Ja, wobei es gibt ja, ihr hattet ja auch, im Kunstpalast war ja auch eine Mona Lisa, ne, als Kunstwerk abgebildet. Also es war jetzt wahrscheinlich nicht das Original, was im Louvre ist sozusagen, aber sie war schon da.
Ein Hinweis auf die Mona Lisa war das.
Ein Hinweis, okay, sehr gut. Und kannst du uns vielleicht auch von deiner Publikation Kooperationsform der Einbindung von privaten zeitgenössischen Kunstsammlungen in die deutsche Museumslandschaft vielleicht eine sehr erfolgsversprechende Form der Kooperation teilen, Katrin?
Ja, natürlich. Also das war meine Doktorarbeit, die ich geschrieben habe, direkt im Anschluss nach meinem Masterstudium in Köln. Und da habe ich mich intensiv damit auseinandergesetzt, warum es überhaupt Sammler in Deutschland gibt, die zeitgenössische Kunst kaufen. Und dann muss man sich vorstellen, die haben wahnsinnig viel Kunst. Das Haus oder da, wo sie leben, da reicht es gar nicht aus. Die haben noch extra Lagerräume und was nicht alles. Und irgendwann kommt diese Persönlichkeit auf die Idee, ja, was mache ich denn eigentlich mit dieser Sammlung? Da gibt es dann entweder die Idee, dass man sich ein eigenes Museum baut, was wir ja durchaus in Deutschland auch kennen. Mhm. Oder dass man sagt, ich möchte mit einem öffentlichen Museum zusammenarbeiten. Und da gibt es dann viele Möglichkeiten, das zu tun. Das ist zum Beispiel eine Dauerleihgabe. Da gibt es dann die Möglichkeit, für einen bestimmten Zeitraum Kunstwerke einem Museum zur Verfügung zu stellen. Und da gibt es verschiedene Sammler, die das bereits gemacht haben. Und als Alternative gibt es Persönlichkeiten, die einen Teil ihrer Sammlung einem Museum geschenkt haben. Dann geht der Sammlungsbesitz in den Besitz des Museums über. Das heißt, das ist quasi wie eine Erbschaft und ein funktionierendes Erbschaft. Und da gibt es dann verschiedene Beispiele, wie das gut funktioniert hat. Zum Beispiel im Museum Ludwig ist so das älteste und eines der bekanntesten Beispiele. Da hat dann Irene Ludwig einen Großteil ihrer Sammlung dem Museum geschenkt, hatte dann allerdings auch die Bedingung, dass das Museum nach ihr benannt wird.
Oh, wow, ja. Yeah.
Bestimmte Mechanismen, die dann da zum Tragen kommen, dass solche Aktionen mit bestimmten Bedingungen verknüpft sind. Und das hatte ich untersucht.
Das ist ja spannend, also super Self-Branding. Macht man sich eine eigene Brand daraus. Und bei dem ersten Szenario, Katrin, wenn man das quasi wie so eine Art Leihgabe umsetzt sozusagen, erfordert dann der Sammler oder die Sammlerin eine Miete, wenn man so will? Oder ist das dann auch ehrenamtlich?
Nee, ne? Nee, es ist dann keine Miete. So wie das dann gehandhabt wurde, ist das dann so, wenn ein Kunstwerk für eine längere Zeit in einem Museum ausgestellt wird, dann gibt es für den Sammler tatsächlich steuerlich rechtliche Vergünstigungen, weil er das dann steuerfrei weitervererben kann an seine Nachkömmlinge. Und es ist tatsächlich so, dass die Kunstwerke dadurch, dass sie ausgestellt werden, eine Wertsteigerung erfahren.
Ja, selbstverständlich.
Was in besonderen Museen ist und das viele Leute sehen, erhält es eine Wertsteigerung. Es kommt immer darauf an, wo sind die Kunstwerke, wo sind die Künstler, in welchen Museen sind die vertreten. Und da durch so eine Dauerleihgabe ist es tatsächlich so, dass der Wert einer Sammlung sehr steigen wird. Und man kann das durchaus kritisch beurteilen. Das habe ich dann auch gesehen. Das möchte ich hier aber gar nicht so tief eingehen, weil das dann ja auch sehr schwierig manchmal ist, wenn dann eine Sammlung von dem Sammler wieder zurückgezogen wird, was sein gutes Recht ist. Mhm. Aber Institutionen und auch dann das Feuilleton, und die sehen das dann durchaus negativ, wenn dann die ganze, nach 10 Jahren jemand sagt, ich möchte das jetzt wieder zurückhaben.
Ja, das muss man dann vertraglich wahrscheinlich sehr definieren, ne? Was dann so eine Frist ist.
Ja.
Spannend, super spannend.
Ein sehr typisches Thema, weil es da so viele verschiedene Meinungen zu gibt und wie man das ethisch und beurteilen kann. Aber ja, dann muss man meine Doktorarbeit lesen.
Ja, super spannend. Ich denke mal, kann man ja auch bei online wahrscheinlich schauen. Können wir auch gerne mal so einige Links in den Shownotes koppeln.
Ja, also mein Ergebnis ist eigentlich, dass man sich von der Dauerleihgabe verabschiedet und einen Kooperationsvertrag schließt zwischen beiden Seiten, die fair miteinander umgehen, und dass es für beide Seiten ein durchaus positives Erlebnis ist, dass man auf beiden Seiten einen Vorteil hat, zusammenzuarbeiten.
Ja. Was war so deine größte Herausforderung bei der Publikation, Katrin? Oder sagst du, ja, es war eher so das Zeitintensive, ich habe mich am meisten irgendwie damit beschäftigt, ganz viele Sammler und Sammlerinnen zu interviewen? Oder was waren so deine persönlichen Herausforderungen?
War eine wirklich tolle Zeit, muss ich sagen. Das habe ich aber, wie gesagt, direkt nach meinem Master dann gemacht, weil ich gesagt habe, wenn, dann muss ich das jetzt direkt machen, bevor ich irgendwie in einem anderen Beruf bin. Ich hatte dann an der Uni eine halbe Stelle und dann habe ich das Zeitmanagement, war eigentlich eine große Sache, das zu bekommen. Aber ich habe wirklich recht zügig geschrieben, und weil ich tatsächlich nicht Interviews mit den Sammlern gemacht habe, weil das da war, also eine Interviewform, da muss man das alles transkribieren und dann muss man diese Interviews alle anhängen und so. Ich habe mich dann fokussiert auf die verschiedenen Kooperationen, die vorhanden sind, und habe dann die Informationen aus den Institutionen bekommen. Also ich habe zum Beispiel mit der Sammlung Götz in München geschrieben, ich habe mit dem Museum Ludwig geschrieben und ich habe mit den Deichtorhallen in Hamburg geschrieben, und so bin ich auch an die Informationen gekommen. Ich habe da nicht die Verträge gelesen, aber ich habe da Pressemitteilungen erhalten, also sehr viel Material, sodass ich die Informationen bekommen habe, die ich haben wollte für meine Analyse.
Das ist super spannend. Da hätte ich, glaube ich, für mich persönlich, wenn ich in der Lage gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich gedacht, die größte Herausforderung ist genau diese Informationen auch zu erhalten. Ne?
Ja, aber zwischen den Zeilen hat man die dann immer gelesen, wenn ja, in der FAZ steht dann, das Museum hat die und die Arbeit geschenkt, und dann guckt man genauer hin und dabei war das eine Laie. Und dann konnte man das da, in den Pressemitteilungen steht das dann eigentlich ziemlich genau drin, was, welche Form das dann ist. Genau.
Ja, spannend. Super spannend. Ja. Vielen, vielen Dank, Katrin, für deine tollen Insights. Du hast ja jetzt einen tollen Karriereweg eingeschlagen, und ich würde jetzt gerne einmal von dir mir wünschen, dass du unsere potenziellen Nachwuchstalente hier in der Podcast-Hörerschaft so ein bisschen an die Hand nimmst und ihnen erklärst, was wirklich wichtig ist, um erfolgreich in dieser Branche Fuß zu fassen, aber auch vielleicht so einen kleinen Teaser zu geben, was hätte dir vielleicht vor 10 Jahren, hättest du es gewusst, dein Leben erleichtert?
Das ist aber eine schwierige Frage. Also ich glaube, dass es für die Studierenden total wichtig ist, einfach viele verschiedene Erfahrungen in der Berufswelt zu sammeln. Das heißt, man kann sich, also Generation Praktikum ist es wahrscheinlich nicht mehr, aber dass man halt doch versucht, im Museum mal eine Zeit zu arbeiten, dann in Semesterferien zu nutzen und ein Praktikum in dem Unternehmen zu machen, vielleicht die eine Kunstsammlung haben, dann kann man da mitwirken, dann kann man in Stiftungen arbeiten, dann kann man da sehen, dass eine Stiftung hat natürlich einen finanziellen Background und kann Kunst und Kultur fördern. Das ist halt total spannend. Es gibt im Bereich Kunstgeschichte nicht nur den Beruf einer Kuratorin. Das ist so die Idealvorstellung. Ich will irgendwann im Museum arbeiten. Aber je mehr man rechts und links guckt, so mehr öffnet sich das Berufsfeld auch und man hat nochmal ganz viele verschiedene Einblicke, im kulturellen Sektor zu arbeiten. Und was ich vor 10 Jahren vielleicht anders gemacht hätte, ich habe mal so zurückgeblickt und tatsächlich hat mir das die Welt da im Auktionshaus Sotheby's wirklich gut gefallen. Das war auch eine tolle Zeit. Und wäre ich da nicht schon festgebunden, dann hätte ich, glaube ich, versucht, da mehr Fuß zu fassen. Aber wo die Liebe hinfällt.
Ja, verstanden. Und ja, vielleicht noch einen letzten Punkt, Katrin. Angenommen, wir sprechen über, keine Ahnung, Leute, die haben einen ganz anderen Background. Im Sinne von, jemand hat Volkswirtschaftslehre studiert oder vielleicht auch Jura oder sonstiges, würde aber gerne, weil es einfach die private Leidenschaft ist, in die Kunstbranche einsteigen. Ist so ein Quereinstieg möglich oder würdest du tendenziell davon abraten?
Nein, überhaupt nicht. Also gibt es total viele. Zum Beispiel kann man sogar, kenne ich auch Kollegen, das sind Juristinnen und die haben dann den Schwerpunkt im Kunstrecht. Total spannend, das hätte ich, als ich es dann irgendwie gesehen habe, dachte ich, ach, das wäre doch bestimmt auch cool gewesen. Das ist super spannend, Kunstrecht mit Urheberrecht sich auseinanderzusetzen. Mhm. Und so. Und da gibt es so viele Möglichkeiten. Und tatsächlich, wenn man sich überlegt, wie ist ein Museum aufgebaut, da gibt es auf jeden Fall im Management oben auch jemand, der hat Kulturmanagement studiert und das sind alles wichtige Sachen aus der BWL und VWL, aus der Juristerei, das ist alles ein Feld, was dazugehört. Da sind genug Persönlichkeiten, die BWLer sind oder BWLerinnen sind, die vielleicht noch im Nebenfach Kunstgeschichte studiert haben. Also diese Kombination Betriebswirtschaftslehre und Kunstgeschichte ist total üblich.
Ja, auch jedes Museum muss eher das Controlling machen. Und Katrin, wie kann ich dich erreichen, wenn ich vielleicht eine persönliche Beratung, ein 1:1-Coaching von dir haben möchte? Wie gehe ich da am besten vor?
Ach, da kann man mich auf LinkedIn finden und meine Website ist in den Endzügen und dann habe ich natürlich auch per WhatsApp kann man mich direkt erreichen. Es ist so, dass ich das so spreade über meine Kanäle. Auf Instagram werde ich auch zunehmend mehr posten, wenn ich in der Kunst- und Kulturszene unterwegs bin und versuche dadurch viele Leute zu erreichen. Ja.
Ja, sehr schön. Dann sagen wir vielen lieben Dank, Katrin, an dieser Stelle und geben nochmal einen kleinen Teaser an alle Studenten. Im Oktober startet das nächste Semester und denkt dran, euch für das Projekt Spar das junge Nacht einzuschreiben. Und wir sagen vielen Dank, Katrin.
Ja, vielen Dank, dass du mit mir gesprochen hast.